Also, stell dir vor, du läufst wirklich in die absolute intellektuelle Hochburg der Welt rein. Du stehst da vor den klügsten, gebildetsten und elitärsten Köpfen ihrer Zeit. Und deine einzige Mission bei der ganzen Sache ist es, denen direkt ins Gesicht zu sagen, dass sie sich in fundamentalen Dingen komplett irren.
Ja, das ist eigentlich purer Wahnsinn.
Absolut. Und du machst das jetzt nicht, indem du da irgendwie wie ein wütender Fanatiker auf so einer Seifenkiste stehst und rumbrüllst, sondern, und das ist der Punkt, du machst das mit so einer derartigen intellektuellen Brillanz und rhetorischen Schärfe, dass diese Elite dich nicht etwa auslacht, sondern dich direkt vor ihr allerhöchstes Gericht einlädt.
Um dir dann stundenlang zuzuhören, genau.
Richtig. Und genau dieses Szenario nehmen wir heute in unserem ganz tiefen Einblick mal Stück für Stück auseinander. Wir wollen heute in dieser intensiven Erkündung herausfinden, wie man eine völlig radikale, völlig fremde Idee in einem feindlichen Umfeld quasi überleben lässt.
Und wir haben für dieses Szenario einen Schauplatz, der trieft geradezu vor historischer Dramatik. Wir tauchen heute richtig tief in historische Aufzeichnungen, geografische Analysen und auch theologische Auswertungen ein, um diese wirklich faszinierende Begegnung der Antike zu rekonstruieren.
Ja, es ist unfassbar spannend.
Weil wir folgen da dem Apostel Paulus, der eigentlich, und das vergessen viele, nur auf der Flucht vor einem wütenden Mob ist und dabei dann unversehens in Athen strandet.
Mitten in Athen.
Genau. Eine Stadt, die zu diesem Zeitpunkt unter dem schieren Gewicht ihrer eigenen Götterstatuen, ihrer endlosen Philosophenschulen und dieses geradezu erdrückenden intellektuellen Snobismus fast zusammenbricht.
Um überhaupt zu verstehen, was da in Athen dann passiert, müssen wir uns ja mal ansehen, mit was für einem Puls Paulus da überhaupt ankommt. Also, er plant da ja keinen gemütlichen Bildungsurlaub.
Nee, absolut nicht.
Der Mann rennt sprichwörtlich um sein Leben, oder? Er musste die Stadt Thessalonich fluchtartig verlassen und schlägt sich dann ins Hinterland nach Beroia durch. Das sind mal eben gut 100 Kilometer zu Fuß.
Ja, ein extrem strapaziöser Marsch. Vor allem, weil er da eine ganz bewusste strategische Entscheidung trifft. Er meidet nämlich die sogenannte Via Egnatia.
Das war so eine Art Hauptverkehrsstraße, richtig?
Genau, das war quasi die römische Autobahn der Antike. Eine massiv gepflasterte Hauptverkehrsader, auf der vor allem das Militär und der Fernhandel rollten. Und wenn da ein wütender Mob hinter dir her ist, um dich zu lynchen, dann suchen die dich natürlich zuerst auf der Hauptstraße. Also weicht Paulus ganz bewusst aus und geht in die Provinz, völlig abseits des Radars.
Und in diesem Provinznest Beroia passiert dann etwas, das mich beim Lesen unserer ganzen Quellen wirklich fasziniert hat. Die Leute da empfangen ihn nicht mit Mistgabeln, sondern mit einer unglaublichen intellektuellen Offenheit.
Ja. Das ist ein echter Kontrast.
Total. Sie nehmen das, was Paulus denen erzählt, nicht einfach so hin, sondern sie prüfen das eifrig anhand der alten Schriften. Und das klingt für uns heute ja so ein bisschen banal. Also wir zücken kurz das Smartphone und googeln einen Fakt. Aber damals bedeutete das ja was völlig anderes, oder?
Das war ein monumentaler Aufwand. Also wirklich. Wir reden hier ja nicht von irgendwelchen Taschenbüchern, die man mal eben aufschlägt.
Sondern?
Wir reden von massiven, handkopierten Tora-Rollen und den Texten der Propheten, geschrieben auf extrem teurem Pergament. Autoren der Antike, so Leute wie Philo oder Josephus, die machen uns immer wieder klar, was für unfassbare Schätze diese Dokumente eigentlich waren.
Krass, also richtig wertvolle Objekte.
Genau. Eine lokale Synagoge besaß diese Rollen, vielleicht in der griechischen Übersetzung, der sogenannten Septuaginta, aber die waren weggesperrt, bewacht und eben extrem wertvoll. Wenn die Menschen in Beroia also jeden Tag in den Schriften geforscht haben, dann war das ein gemeinschaftlicher, ein physischer und hochkonzentrierter Akt.
Sie mussten die Dinge also physisch ausrollen.
Richtig, sie rollten dieses teure Material jedes Mal aus, um die radikalen Thesen von diesem fremden Wanderprediger einem ganz echten Stresstest zu unterziehen.
Ein antiker Faktencheck auf absolut höchstem Niveau quasi.
Genau so kann man das nennen.
Aber diese intellektuelle Idylle, die wird dann ja brutal unterbrochen. Die Leute aus Thessalonich, also dieser wütende Mob, vor dem er eigentlich auf der Flucht war, die finden heraus, wo er steckt.
Ja, leider.
Und die marschieren ihm einfach hinterher. Dabei haben die in Beroia rechtlich besehen ja überhaupt nichts zu melden, oder? Die römische Jurisdiktion endete doch eigentlich strikt an den jeweiligen Stadtgrenzen.
Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau diese rechtliche Grenze zwingt den Mob nämlich zu einer bestimmten Taktik. Ein Magistrat aus Thessalonich konnte in Beroa schlichtweg niemanden verhaften.
Also was machen die dann?
Sie greifen zum ältesten Mittel der Politik überhaupt, Agitation. Sie mischen sich unter die Massen in Berea, streuen da Gerüchte, stacheln die Leute so richtig auf und erzeugen dann eine derart explosive Stimmung, dass die Situation vor Ort komplett kippt.
Wow, okay.
Ja, und es wird dann so gefährlich, dass die Begleiter von Paulus ihn sofort evakuieren müssen. Er muss sein Team, seine engsten Freunde da in Berea zurücklassen und flieht hastig weiter nach Süden in Richtung Küste, um dort ein Schiff zu nehmen.
Und diese Flucht übers Meer, die bringt denn dann an den Ort, der alles verändert. Wenn du dir vorstellst, du stehst auf dem Deck von diesem antiken Frachtschiff, ja, und du fährst da in den Hafen von Piräus ein, du blickst auf Athen, was genau sieht Paulus in diesem Moment eigentlich?
Oh, bevor er auch nur einen Fuß an Land setzt, wird er förmlich von der visuellen Wucht dieser Stadt erschlagen. Hoch oben auf der Akropolis thront der Parthenon, massiv und majestätisch.
Ein riesiges Gebäude.
Riesig. Und direkt daneben, weithin sichtbar, steht diese gigantische Bronzestatue der Athena Promachos. Die Spitze von ihrem Speer und ihr Helm, die waren so gewaltig, dass sie das Sonnenlicht reflektierten und den Seeleuten schon meilenweit als eine Art Leuchtturm dienten.
Wahnsinn.
Und wenn man sich dann noch die Berichte von dem Geographen Pausanias aus dem 2. Jahrhundert durchliest, bekommt man erst ein echtes Gefühl für diese Stadt. Athen platzte damals aus allen Nähten.
Da war alles vollgestellt, oder?
Ja, es gab kaum eine freie Ecke. Überall standen Götterstatuen, Altäre aus feinstem Marmor, kleine Schreine. Es war wie so ein dichter Wald aus steinernen Gottheiten.
Weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht, wie man dieses Gefühl der Stadt heute irgendwie greifbar machen kann. Athen war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon ein bisschen wie so eine altehrwürdige Elite-Universität. Also denk da mal an Oxford oder Harvard.
Mhm, guter Vergleich.
Weil die wirklich bahnbrechende neue Forschung der Antike, also die Naturwissenschaften, die Mathematik, das passierte doch längst woanders, oder?
Ja, das passierte in Alexandria, in Ägypten oder auch in Tarsus.
Genau. Aber Athen klammerte sich eben an diesen gigantischen, unantastbaren Ruf der Vergangenheit. Also Sokrates, Platon, Aristoteles. Das war quasi das alte Geld der Philosophie. Wer intellektuell etwas auf sich hielt, der ging nach Athen, um sich dort zu messen.
Das trifft es ziemlich genau. Und dieser elitäre Status schlug sich damals sogar im Rechtssystem nieder.
Wie meinst du das?
Naja, obwohl Athen rein geografisch tief in der römischen Provinz Achaia lag, hatte Rom der Stadt aus tiefem Respekt vor ihrer großen Vergangenheit den Status einer sogenannten freien Stadt zugestanden. Sie waren rechtlich absolut autonom.
Ah, okay.
Und das ist übrigens ein fantastisches Detail für uns, wenn wir historische Texte auswerten. Wenn später in alten Texten erwähnt wird, die ersten Gläubigen in Achaia kamen aus Korinth, dann ist das überhaupt kein Widerspruch zu den Konvertiten in Athen, weil Athen auf dem Papier eben gar nicht zu Achaia gehörte.
Verstehe. Paulus läuft also als dieser fromme, monotheistische Jude, der an einen einzigen, unsichtbaren Schöpfergott glaubt, durch diese elitäre, freie Stadt. Und er sieht überall wirklich nur Marmor, Gold, Bronze. Leblose Objekte, die angebetet werden. Und das zerreißt ihn innerlich förmlich.
Es macht ihn wahnsinnig.
Er ist derart angewidert, dass er nicht in seinem stillen Kämmerlein warten kann, bis sein Team irgendwann nachkommt. Er geht direkt auf die Agora, also den zentralen Marktplatz, und fängt einfach an, da mit den Leuten zu debattieren. Und wen trifft er da? Das absolute Who is Who der antiken Philosophie, nämlich die Epikureer und die Stoiker.
Oh ja. Diese beiden Denkschulen beherrschten damals den öffentlichen Diskurs. Natürlich gab es am Rand auch noch so Skeptiker und Platoniker, aber auf der Agora gaben die Epikureer und Stoiker ganz klar den Ton an.
Und die waren sehr unterschiedlich, oder?
Wie Feuer und Wasser. Ihre Weltanschauungen prägten komplett, wie die Menschen dachten, wie sie handelten und wie sie den Sinn des Lebens sahen.
Also wenn ich heute höre, Enyamat führt ein epikureisches Leben, dann habe ich sofort das Bild von jemandem im Kopf, der total dekadent auf einem Sofa rumliegt, Unmengen an Wein trinkt und sich Weintrauben in den Mund schieben lässt. Purer Hedonismus halt. Aber das war ja gar nicht deren eigentliches Programm, oder?
Überhaupt nicht. Das ist ein absolut fantastisches Beispiel für antike Schmutzkampagnen, die ihre philosophischen Gegner damals gestreut haben. Die Epikureer waren keine wilden Partytiere. Und sie waren übrigens auch keine reinen Atheisten.
Was waren sie dann?
Sie waren eher Deisten. Sie glaubten schon, dass es Götter gibt, aber sie waren fest davon überzeugt, dass diese Götter völlig entrückt in einer perfekten Sphäre leben und sich einfach null für die ganzen banalen Probleme der Menschheit interessieren.
Also die Götter sind quasi weit weg im Ruhestand.
Sozusagen. Und das höchste Ziel eines Epikureas war die Freude. Aber, und das ist der wirklich entscheidende Mechanismus ihres Denkens, Freude definierten sie als Ataraxia.
Ataraxia. Was genau heißt das?
Das ist die völlige Abwesenheit von körperlichem Schmerz und seelischer Erschütterung. Wenn du keinen Hunger hast, dir nicht kalt ist und du absolut keinen Stress hast, dann bist du im Zustand der höchsten Freude.
Ah, krass.
Deshalb fürchteten sie auch den Tod nicht. Der Tod war für sie einfach nur das Ende des Bewusstseins. Und wo kein Bewusstsein ist, da kann es logischerweise auch keinen Schmerz geben.
Es ist ja eine unfassbar pragmatische, fast schon kühle Sichtweise auf die eigene Existenz. Was uns direkt zum Gegenpol auf dem Marktplatz bringt, den Stoikern. Das waren doch die eigentlichen Rockstars der Agora, richtig?
Ja, die waren definitiv die dominierende Kraft dort. Für einen Stoiker war das Streben nach Freude, wie die Epikureer es taten, geradezu ein Laster, ein Zeichen von absoluter Schwäche.
Okay, und was war ihr Ziel?
Ihr absolutes Ideal war die Tugend, die reine Pflichterfüllung. Sie glaubten auch nicht an ferne, unbeteiligte Götter, sondern an ein Universum, das von einem perfekten, göttlichen Design komplett durchdrungen ist. Sie nannten dieses ordnende Prinzip den Logos, also die universelle Vernunft.
Den Logos,
Und dieser Logos wirkt unablässig auf die Physis, also die Natur, ein. Alles hat seinen Platz, alles hat seinen Sinn. Sie glaubten übrigens auch an ein zyklisches Universum.
Wie so ein ständiger Kreislauf.
Genau. Die Welt vergeht in einem gigantischen kosmischen Feuer, der sogenannten Ekpyrosis, und entsteht danach wieder exakt neu.
Wahnsinn. Und weil sie glaubten, dass das Universum einer so strikten Ordnung unterliegte, mussten doch auch ihre eigenen Leben extrem geordnet sein. Sie hatten doch diese strengen Haustafeln, also diese Verhaltenskodizes für den Alltag, oder?
Richtig. Die Logik dahinter war simpel. Wenn das Universum hierarchisch geordnet ist, dann muss auch der menschliche Haushalt strikt hierarchisch sein. Der männliche Hausherr herrschte über die Frau, über die Kinder, die Sklaven. Und das Interessante ist, dass Paulus diese stoischen Haustafeln kannte.
Echt? Woher wissen wir das?
Wenn man sich seine späteren Briefe durchliest, dann merkt man, er nutzt genau diese Struktur, aber er sprengt sie quasi von innen heraus. Er nimmt dieses stoische Gerüst, aber statt auf pure Machtausübung pocht er plötzlich auf gegenseitige Liebe und Aufopferung.
Also er dreht das Ganze um.
Er sagt dem Hausherrn eben nicht, wie er hart strafen soll, sondern dass er seine Frau lieben soll wie sich selbst. Das war für die damalige Zeit unglaublich radikal.
Aber auf dem Marktplatz in Athen sind wir von dieser feinen Nuance ja noch weit entfernt. Diese philosophische Elite hört da diesem herumdiskutierenden Paulus zu und fängt schlichtweg an, ihn auszulachen.
Ja, die nehmen ihn gar nicht ernst.
Sie werfen ihm einen Begriff an den Kopf, den ich wirklich großartig finde. Sie nennen ihn einen Spermalogos.
Ein tolles Wort.
Wörtlich übersetzt heißt das wohl ein Vogel, der Körner aufpickt. Ich stelle mir das immer so vor, ein Spermalogos ist quasi das antike Äquivalent zu einem heutigen Copy-Paste-Intellektuellen oder so einem Internet-Troll. Jemand, der auf YouTube ein 5-minütiges Video über Quantenphysik schaut und danach auf einer Party so tut, als hätte er Einstein persönlich korrigiert.
Haha, ja.
Ein Restesammler halt, der einfach nur kluge Fetzen aufschnappt, ohne die Tiefe jemals verstanden zu haben.
Das trifft den Nagel echt auf den Kopf. Das war so eine tiefsitzende, elitäre, intellektuelle Arroganz. Sie hielten ihn einfach für einen Schwätzer. Und diese Arroganz führte dann auch dazu, dass sie ihm gar nicht richtig zuhörten.
Was genau haben Sie denn falsch verstanden?
Naja, sie warfen ihm vor, er würde ausländische Götter im Plural propagieren. Warum? Weil Paulus in seinen Reden ununterbrochen von Jesus sprach und von der Anastasis.
Anastasis. Das ist das griechische Wort für Auferstehung, oder?
Genau. Aber das Konzept einer physischen Auferstehung, das gab es im griechischen Denken schlichtweg nicht. Sie hörten Jesus, also einen männlichen Namen, und Anastasis, ein Wort mit weiblichem Artikel, das in der Antike übrigens auch ein völlig gängiger Frauenname war.
Moment mal. Die dachten also...
Ja. Diese hochgebildeten Philosophen dachten allen Ernstes, Paulus würde da gerade für ein neues göttliches Pärchen werben, den Gott Jesus und seine bezaubernde Gemahlin Anastasis.
Das ist ja unglaublich.
Sie haben diese fundamentale theologische Botschaft komplett missverstanden, fühlten sich aber intellektuell so dermaßen überlegen, dass sie ihn direkt als Idioten abstempelten.
Also an diesem Punkt würden vermutlich 99% aller Menschen einfach einpacken und gehen. Du stehst vor den schlauesten Köpfen der Welt, sie beleidigen dich als Restesammler und schnallen nicht einmal die Grundprämisse deiner Aussage. Aber Paulus, der geht ja nicht.
Nein, der bleibt.
Und die Athener jagen ihn interessanterweise auch nicht davon. Weil die Athener liebten ja scheinbar neue, bizarre Ideen. Also nehmen sie ihn mit auf den Areopag. Und das müssen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Das ist ja nicht einfach nur ein gemütlicher kleiner Spaziergang auf so einen felsigen Hügel.
Oh nein, wir müssen uns hier echt von romantischen Vorstellungen verabschieden. Der Areopag war das höchste, ehrwürdigste Gericht von ganz Athen. Und zu dieser Zeit funktionierte er zudem als so eine Art elitärer Aufsichtsrat für das gesamte Bildungswesen der Stadt.
Das heißt, da ging es um Zulassungen.
Genau. Wenn du in Athen als Redner oder Dozent irgendwie öffentlich auftreten wolltest, wurdest du von genau diesem Gremium geprüft. Wir sprechen hier von etwa 100 der mächtigsten Männer der Stadt, die sich in der sogenannten Stoa Basilikos versammelten, um sich diesen fremden Unruhestifter jetzt mal offiziell anzuhören.
Also das war ein knallhartes, formelles Hearing.
Ein absolut ernsthaftes Tribunal.
Und die Luft muss dort ja buchstäblich gebrannt haben. Denn jeder Einzelne in dieser Halle und natürlich auch Paulus selbst wusste ganz genau, was dort Jahrhunderte zuvor passiert war. Sokrates stand vor exakt diesem Gericht.
Richtig.
Die Anklage damals gegen Sokrates. Er würde die Jugend verderben und neue fremde Götter einführen. Und das Urteil? Der Schierlingsbecher. Der sichere Tod. Die Fallhöhe für Paulus ist da doch gigantisch. Wie eröffnet man denn bitte eine Rede vor Leuten, die historisch gesehen absolut kein Problem damit haben, Leute für genau das hinzurichten, was du da gerade tust?
Man eröffnet sie mit einem absoluten Meisterwerk der klassischen Rhetorik, einem sogenannten Exordium. Das primäre Ziel eines Exordiums ist es, die feindselige Spannung komplett aus dem Raum zu nehmen und das Wohlwollen der Zuhörer zu gewinnen.
Also er schleimt sich ein?
Paulus stellt sich jedenfalls nicht hin und wettert direkt gegen ihre toten Statuen. Er sieht sich um und sagt, Athener, ich sehe, dass ihr in allen Dingen überaus religiös seid. Und das ist ein genialer rhetorischer Schachzug. Es ist eben kein Angriff. In den Ohren dieser Athener klang das wie ein Ausdruck von höchstem Respekt.
Er schmeichelt ihnen also wirklich. Und dann zieht er direkt sein Ass aus dem Ärmel. Er nutzt ein lokales Denkmal als seinen Aufhänger, den berühmten Altar für den unbekannten Gott. Als ich mich da in unsere Quellen eingelesen habe, war ich echt völlig baff. Ich meine, warum um alles in der Welt bauen die Griechen einen Altar für einen Gott, den sie gar nicht kennen?
Das geht auf eine fantastische alte Geschichte zurück. Jahrhunderte vor Paulus wütete mal eine katastrophale Pest in Athen. Die Menschen starben einfach auf den Straßen. Die Athener brachten dann allen Göttern, die sie kannten, gigantische Opfer. Aber die Seuche wütete unbeirrt weiter.
Und dann?
In ihrer Verzweiflung holten sie sich Rat bei einem Weisen namens Epimenides. Und der hatte eine extrem pragmatische, fast schon zynische Idee. Er ließ eine Herde hungriger Schafe auf den Areopag treiben und ließ sie von dort aus in die Stadt laufen.
Schafe. Okay.
Genau. Und überall dort, wo sich ein Schaf niederließ, bauten sie einen Altar und opferten dieses Tier. Aber da sie ja nicht wussten, welcher spezielle Gott für genau diesen Flecken Erde zuständig war, widmeten sie den Altar sicherheitshalber einem unbekannten Gott.
Ah, krass.
Es war die ultimative theologische Versicherungspolize. Man wollte bloß keinen Gott aus Versehen beleidigen, indem man ihn vielleicht übersah. Und diese Altäre standen eben auch zu Paulus Zeit noch überall in der Stadt.
Und Paulus nimmt genau diese verzweifelte theologische Versicherungspolize und macht sie zum Fundament seiner ganzen Rede. Er sagt quasi, diesen Gott, den ihr hier blind und unwissend verehrt, ja, genau den stelle ich euch jetzt namentlich vor.
Exakt.
Aber hier kommt der Moment, an dem ich beim Lesen wirklich gestolpert bin. Paulus ist doch ein tief verwurzelter Jude, er wurde von Gamaliel ausgebildet, also dem besten Rabbiner seiner Zeit überhaupt. Aber er zitiert nicht ein einziges Mal Mose. Kein Wort von Jesaja, kein einzigen Psalm.
Nichts davon, nein.
Er zitiert stattdessen ausschließlich ihre eigenen paganen griechischen Dichter. Zuerst zitiert er eben jenen Epimenides. In ihm leben, weben und sind wir.
Ja, genau den Epimenides, der diese Schafe losgeschickt hatte. Paulus verbindet den Altar also direkt mit seinem historischen Urheber. Eine kleine kuriose Randnotiz an der Stelle. Epimenides war in der antiken Mythologie auch dafür berühmt, dass er einen jahrzehntelangen magischen Schlaf gehalten haben soll.
Ach was.
Ja, er ist quasi der antike griechische Vorläufer der Geschichte von Rip Van Winkle.
Wahnsinn. Und dann zitiert Paulus noch einen weiteren Dichter namens Aratus. Wir sind seines Geschlechts. Und dieser Aratus stammte zufällig aus Zilizien, genau wie Paulus selbst. Aber warte mal, ich muss hier jetzt wirklich mal kritisch reingrätschen.
Nur zu,
macht Paulus hier nicht genau das, was Politiker heute oft tun, wenn sie dem Publikum einfach so nach dem Mund reden? Also er verwässert doch seine eigene Botschaft massiv. Er packt seine ganzen jüdischen Wurzeln in den Schrank und klingt da plötzlich wie ein esoterischer griechischer Philosoph. Verkauft er hier nicht einfach seine Überzeugungen für ein bisschen Applaus vom Areopag?
Auf den ersten Blick könnte man das wirklich denken. Aber was hier eigentlich abläuft, ist der gewaltige Unterschied zwischen einem billigen Kompromiss und einer brillanten Kontextualisierung.
Okay, erklär mal.
Paulus wusste ganz genau, wenn er da anfängt, aus der Tora zu zitieren, schalten die Philosophen nach 3 Sekunden ab. Sie erkannten diese Texte überhaupt nicht als Autorität an. Es wäre so, als würdest du in einer hitzigen politischen Debatte heute argumentieren wollen, indem du ernsthaft aus Herr der Ringe zitierst.
Das bringt nichts, ja.
Es bringt gar nichts. Also nutzt er ihre eigenen strukturellen Überzeugungen, um eine Brücke zu bauen. Er wusste zum Beispiel, dass die Stoiker ein ganz bestimmtes Konzept hatten, das sie Apros Deis nannten.
Apros Deis?
Das bedeutet, ein Gott, der völlig bedürfnislos ist. Ein wahrer Gott braucht keine kleinen Menschen, die ihm kleine Tempel bauen oder ihm Fleisch opfern, weil er ohnehin schon das ganze Universum besitzt. Paulus nimmt dieses stoische Konzept und sagt dann, genau, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind.
Ah, verstehe.
Er holt sie exakt da ab, wo ihre eigene Philosophie ja ohnehin bereits hinzeigt.
Okay, wow. Er hat also diese perfekte rhetorische Brücke gebaut. Die Stoiker nicken wahrscheinlich anerkennend, die Epikureer hören gespannt zu. Die Stimmung im Saal ist vermutlich richtig gut in dem Moment. Aber dann muss er diese Brücke ja auch überqueren. Er kann ja nicht einfach da beim kleinsten gemeinsamen Nenner stehen bleiben.
Richtig, er muss weiter.
Und genau hier kippt das Ganze ja. Der Konsens ist aufgebraucht, Paulus schlägt jetzt voll in den konfrontativen Teil um.
Er zieht quasi die Schlinge zu. Er erklärt diesen elitären Zuhörern ganz deutlich, dass Gott über die Zeiten dieser Unwissenheit, und damit meint er jeden einzelnen Altar und jeden Tempel in ganz Athen, dass er da geduldig hinweggesehen hat, aber jetzt, so sagt Paulus, fordert dieser Gott alle Menschen auf, radikal umzukehren. Statuen aus Silber und Gold sind nämlich keine Götter.
Das allein war für die bestimmt schon harter Tobak.
Absolut, aber der wirkliche Bruch, also der Moment, in dem ihm das Publikum völlig entgleitet, der kommt erst im nächsten Satz.
Er spricht von einem festen Tag des Gerichts. Aber nicht nur das, er sagt, dieses universelle Gericht wird von einem Menschen geführt, den Gott bestimmt hat. Und der ultimative, unumstößliche Beweis dafür sei die leibliche Auferstehung dieses Menschen von den Toten.
Und bäm, die Brücke stürzt ein.
Total. Die Zuhörer fangen sofort an zu lachen und zu spotten. Aber warum löst genau dieses eine Wort, die leibliche Auferstehung, so eine derartige intellektuelle Allergie bei den Griechen aus?
Weil es diametral allem widersprach, was ein gebildeter Grieche über das Universum glaubte. Für die griechische Philosophie war der physische Körper absolut kein Meisterwerk der Schöpfung.
Sondern?
Er war ein feuchtes, schweres, geradezu ekliges Gefängnis. Ihr berühmtestes Sprichwort dafür lautete Corporema Sema. Der Körper ist ein Grab. Das allerhöchste spirituelle Ziel jedes Philosophen war es, dass die leichte, unsterbliche Seele beim Tod endlich aus diesem lästigen Fleischeskäfig entfliehen kann, um dann ins reine geistige Reich aufzusteigen.
Lass uns das mal für unsere Zuhörer in eine moderne Analogie übersetzen. Stell dir so einen Tech-Milliardär im Silicon Valley vor, ja? Der gibt Milliarden aus, um sein Bewusstsein irgendwann in die Cloud hochzuladen. Sein größter Traum ist es, diese fehlerhafte Biologie seines Körpers hinter sich zu lassen und als reiner Datenstrom quasi unsterblich zu sein.
Sehr gutes Bild.
Und jetzt kommst du daher und sagst ihm, Gute Nachricht, deine Erlösung sieht so aus, dass du für alle Ewigkeit wieder in genau einen physischen Körper gesteckt wirst, der essen, schlafen und schwitzen muss. Für diesen Tech-Bro und eben auch für den griechischen Philosophen ist das absolut keine Erlösung. Das ist ein reiner Horrorfilm, ein Zombie-Szenario.
Eine exzellente Übertragung. Genau so war es. Die biblische Weltanschauung, aus der heraus Paulus spricht, die behauptet hartnäckig, Materie ist gut, Gott hat die physische Welt erschaffen und er liebt sie. Wenn es eine leibliche Auferstehung gibt, dann bedeutet das ja, dass das physische Leben einen echten, ewigen Wert hat. Das bedeutet auch, dass unsere realen physischen Probleme, also Hunger, Krankheit, Unterdrückung, dass das keine Illusionen sind, die man einfach stoisch ignorieren sollte, sondern echte Übel, die Gott am Ende physisch beseitigen wird.
Aber für den Areopog war das einfach zu viel.
Für die war die Vorstellung eines wiederbelebten Körpers einfach nur primitiv und komplett abstoßend.
Und das Resultat ist dann ja dementsprechend verheerend. Einige fangen sofort laut an zu spotten, andere nutzen diese typisch herablassende Höflichkeit der Elite und sagen sowas wie, wir hören dich darüber ein andermal.
Was übersetzt einfach heißt, don't call us, we call you.
Ganz genau. Das Hearing ist beendet, Paulus geht. War es also letztlich ein grandioser Fehlschlag? Hätte er den Teil mit der körperlichen Auferstehung nicht doch einfach weglassen können, um ein paar echt einflussreiche Freunde in Athen zu gewinnen?
Naja, wenn er es weggelassen hätte, dann hätte er bestimmt Applaus bekommen. Aber er hätte schlichtweg nicht mehr seine eigene Botschaft gepredigt. Er hätte das tiefste Fundament seines Glaubens verraten, nur um dieser Elite gefallen zu wollen. Und man darf ja eines nicht übersehen. Es war am Ende eben kein totaler Fehlschlag.
Da gab es doch noch ein paar Leute, oder?
Die Standhaftigkeit von Paulus hat Menschen überzeugt. Die Aufzeichnungen nennen uns ganz explizit zwei Personen, die an diesem Tag konvertieren. Der eine ist Dionysius, ein Mitglied des Areopags. Das bedeutet, einer dieser 100 extrem elitären Richter ist tatsächlich übergelaufen.
Wow.
Und die andere Person ist eine Frau namens Damaris.
Was historisch gesehen unfassbar bemerkenswert ist, wenn wir da ehrlich sind. Frauen waren bei solchen philosophischen Debatten auf dem Areopag doch normalerweise überhaupt nicht zugelassen, oder?
Richtig. In Athen hatten Frauen im öffentlichen Raum kaum etwas zu suchen. Wenn eine Frau bei so einer elitären Diskussion anwesend war, dann gehörte sie entweder zur absoluten Oberschicht oder sie war vielleicht eine seltene, gebildete Philosophin oder eine hochklassige Hetäre, die sich über diese strengen gesellschaftlichen Normen hinwegsetzen konnte.
Dass sie da konvertiert, ist also echt ein Statement.
Ihre Konversion zeigt ganz klar, dass Paulus' Botschaft durch absolut alle sozialen Schichten hindurch eine unerwartete Sprengkraft besaß.
Weißt du, das ist eigentlich schon ein wahnsinnig runder, faszinierender Abschluss. Paulus liest die Kultur wie ein Profiler. Er nutzt ihre eigenen Dichter als Brücke, aber er weigert sich am Ende beharrlich, die unangenehme Wahrheit seiner Kernbotschaft für schnelle Likes irgendwie zu opfern.
Genau das ist die Leistung.
Aber, und das finde ich so genial an unseren Quellen für heute, es gibt noch eine letzte, extrem provokante Ebene, die wir bisher völlig ignoriert haben.
Oh ja, der Akzent.
Genau. Vielleicht scheiterte Paulus bei der breiten Masse in Athen gar nicht in erster Linie an seiner komplexen Theologie. Vielleicht scheiterte er an etwas viel, viel Oberflächlicherem. Eben an seinem Akzent.
Das ist eine sehr legitime historische Theorie. Wir dürfen nie vergessen, wie in der Antike Autorität überhaupt gemessen wurde. Rhetorik, das war nicht nur die Kunst der richtigen Worte.
Worauf kam es noch an?
Es ging um die Mimik, um die Gestik, um die Qualität des Gewandes und vor allem eben um die akustische Ästhetik. Ein Redner in Athen musste den perfekten attischen Akzent sprechen. Rein, geschliffen und absolut vornehm.
Und Paulus hatte den nicht.
Paulus kam aus Tarsus, tief aus der Provinz Zilizien. Und auch wenn später ein römischer Kommandant namens Lysias erstaunt darüber war, wie gut Paulus Griechisch sprach, so war es mit absoluter Sicherheit nicht das feine Griechisch der elitären Universität Athen.
Er klang für die Ohren des Areopags wahrscheinlich eher wie so ein brillanter Autodidakt aus dem tiefsten Wald, der plötzlich in einem noblen Hörsaal in Oxford steht und spricht. Er hatte einfach nicht den Habitus der Aristokratie.
Paulus gibt ja später in seinen Briefen nach Korinth selbst ganz unumwunden zu, dass sein persönliches Auftreten schwach und seine Rede eher ungeschliffen sei.
Wobei einige Historiker ja spekulieren, dass dieses unscheinbare Auftreten sogar eine bewusste Taktik gewesen sein könnte.
Ach wirklich? Ja, es gab damals einen berühmten Redner namens Dio Chrysostomus. Der trat ganz bewusst oft in Lumpen auf und sprach absichtlich sehr simpel, um die Erwartungen seines Publikums extrem zu senken. Nur um sie dann im nächsten Moment mit der schieren Tiefe seiner Argumente völlig zu überrollen.
Das ist clever.
Aber selbst wenn es bei Paulus keine Taktik war, die Tatsache bleibt, dass die Athener Philosophen ihn wahrscheinlich schon allein aufgrund seiner provinziellen Ausstrahlung in eine Schublade steckten, lange bevor er überhaupt zum kontroversen Teil seiner Rede kam.
Und genau das ist der Gedanke, den wir alle heute aus dieser intensiven Erkundung mitnehmen sollten. Denk an diese Szene nochmal zurück. Ein Mann bringt eine intellektuell tiefschürfende, ja, weltverändernde Idee in den Raum. Aber das Publikum rollt mit den Augen, nur weil die Verpackung nicht stimmt.
Weil der Akzent nicht elitär genug klingt.
Richtig. Wie oft passiert uns das eigentlich heute? Wenn du das mal auf deinen Alltag überträgst, wie oft wischen wir eine potenziell geniale Idee, einen brillanten Gedanken oder einen wertvollen Ratschlag vom Tisch, nur weil die Person, die da spricht, nicht in unser eigenes ästhetisches Raster passt?
Das passiert leider ständig.
Vielleicht hat die Person den falschen Akzent, trägt keinen teuren Maßanzug oder benutzt nicht die trendigen akademischen Buzzwords der Saison. Wir lassen uns so schnell von der Form blenden und verpassen dann völlig den Inhalt. Also, wenn du das nächste Mal jemanden zuhörst, frag dich mal ganz ehrlich. Lehne ich die Idee ab, weil sie sachlich schlecht ist? Oder lehne ich sie nur ab, weil mir der sprichwörtliche Akzent nicht gefällt?
Ein sehr starker Gedanke zum Abschluss.
Darüber lohnt es sich wirklich nachzudenken. Wir hören uns beim nächsten tiefen Einblick.